Aleluya. Die liebe Gottes hat einen Namen, und wie heißt dieser Name?
Jesus.
Halleluja. Oh, das muss ein bisschen besser werden. Wir sind hier nicht für eine Party zusammen. Das ist eine heilige Versammlung. Das ist eine historische Versammlung. Auf einem historischen Platz hier in Leipzig. Der Ort, auf dem du stehst, wurde aus den Trümmern aufgebaut, den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Und wir wissen, dass wir die Berufung haben, alte Trümmerstätten neu aufzubauen und zu bewohnen und mit dem Leben Gottes auszufüllen. Amen.
Amen.
Es ist ein historischer Ort. Die Bibel sagt auch, dass jeden Ort, den wir betreten, den wir mit unseren Füßen betreten, dass er uns gehört. Nicht für unsere eigensinnigen und eigenwilligen Dinge, sondern für das Reich Gottes. Amen. Und ich möchte euch etwas vorlesen. Ein Wort für dich, bevor wir hier loslegen dann. Da heißt es: Friede, Gnade und Friede sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wir danken dir, dass du Deutschland wieder zu einem Vaterland transformierst. Danke, Herr, dass du die Identität, die Bestimmung dieser Nation wiederherstellst. Vater, danke, dass wir in einer Zeit leben, wo wir sehen, dass du deinen Geist neu ausgießt. Herr, und wir wollen nicht stillschweigend daneben stehen, sondern wir wollen es mitfördern. Wir wollen unser Herz öffnen. Wir wollen die Tore öffnen von unserem Haus. Wir wollen die Tore öffnen von unseren Städten und Dörfern und von unserer Nation, sodass diese Welle des Heiligen Geistes hineinschwappen kann. Vater, und wir beten für diesen Nachmittag, dass du kommst, Geist Gottes, dass du unser Herz erfasst, dass wir nicht tote Gebete sprechen, die richtig sind, aber kalt, sondern dass wir Gebete von Leidenschaft sprechen, dass wir erfasst werden von diesem Geist des Gebetes und des Flehens und der Gnade. Könnt ihr dazu Amen sagen?
Amen.
Wisst ihr, wir hatten in Deutschland und in vielen anderen Ländern, wir hatten eine Phase, wo wir viel Richtiges gebetet haben, aber ich empfinde ein Drängen des Heiligen Geistes, dass er nicht nur möchte, dass wir die richtigen Worte gebrauchen, sondern dass wir uns ergreifen lassen von dem Geist Gottes, von dem Geist des Gebetes, dass wir nicht Worte sprechen, sondern dass unser ganzes Leben zu einem Gebet wird, dass wir verzehrt werden von dem Eifer Gottes und dass wir erfasst werden von der Leidenschaft Gottes. Und dann habe ich gelesen in der Bibel, in Joel 2, wie sie gefleht haben, wie sie geklagt haben, wie sie getrauert haben, wie sie Gott getröstet haben mit ihren Gebeten. Und das war eine neue Dimension für mich, diese Leidenschaft und dieser Geist des Gebetes. Und ich spüre mehr und mehr dort, wo ich bin, dass dieser Geist des Gebetes ausgegossen wird, der dir nicht dazu verhilft, dass du richtig betest, die richtigen Worte, sondern dass dein ganzes Leben erfasst wird von diesem Geist des Gebetes. Und es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich ein Buch gelesen von Torrey, das hieß Die Macht des Gebetes. Und da stand so: Der Schlüssel zu einem erfolgreichen, siegreichen Gebetsleben ist, den Geist des Gebetes einzuladen. Und dann habe ich mich hingekniet und habe diesen Geist des Gebetes eingeladen, und gespürt habe ich überhaupt nichts. Das war ein Akt des Glaubens und nicht des Gefühls und des Spürens, und da kam kein Wind von hin, sondern das war einfach ein Akt des Glaubens. Aber ich weiß, dass dieser Geist des Gebetes, wenn wir den Vater darum bitten, dass er kommt und dass er unser Leben erfasst. Und ich möchte euch ein bisschen erzählen, was eigentlich The Call ist. So ein völlig unbekannter Pastor in Kalifornien, der eigentlich noch Rasen gemäht hat. So, der war bei den, das war sein Job, und der war bei den Promise Keepers in Washington D.C. Und dort waren 1 Million Männer in der Mall versammelt. Und sie haben ein neues Bündnis geschlossen zwischen ihnen und Gott. Und sie haben gesagt: Unser Leben als Vater, als Mann gehört dir, oh Gott. Und dieser Lou Engel war dabei, und plötzlich sprach der Herr zu ihm. Stell dir vor, heute Nachmittag plötzlich spricht der Herr zu dir. Und dann sagte der Herr, das ist nur der erste Teil von Malachi 3, Vers 24. Hier sind die Väter und sie erneuern ihr Bündnis mit mir. Sammel du mir die Söhne. Und dann ging er los und dann predigte er, sodass 1 Million Teenager und Jugendliche in Washington D.C. zusammenkommen, um zu fasten und zu beten. Und so keiner wollte das so richtig aufgreifen, diese Vision, und keiner wollte dem richtig Gehör schenken, bis plötzlich dieser Amoklauf in Littleton war, im April 1999. Viele von uns haben das mitverfolgt in den Medien hier. Dort kam plötzlich ein Teenager, dämonisiert. Und er ging in die Schule und er hat 12 oder 13 anderer von den Teenagern, von seinen Klassenkameraden erschossen. Und das ging wie eine Schockwelle durch Amerika. Und plötzlich war da ein Aufschrei zu hören unter dem Volk Gottes. Plötzlich haben sie gesagt, es ist zwar verboten vom Gesetzgeber her, in unserer Schule zu beten, aber es kümmert uns nicht länger. Wir werden trotzdem beten. Es ist zwar verboten, das Wort Gottes zu predigen in der Schule, aber es kümmert uns nicht länger. Wir werden es trotzdem tun, weil das Wort Gottes sagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Amen. Das ist wahr. Wir müssen uns der staatlichen Macht unterordnen. Aber wenn die staatliche Macht Gesetze erlässt, die wieder dem Wort Gottes stehen, dann müssen wir uns nicht an diese Gesetze halten. Siehe Daniel. Sondern er lebte sein Leben mit Gott und durchdrang diese ganze Dunkelheit und diese Finsternis. Und durch das Leben von Daniel, durch sein Salz und Lichtsein, hat der König ein Dekret verfasst und gesagt, wir als ganze Nation wollen nun dem Gott Daniels dienen und ihn anbeten. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass es möglich ist, dass eine Nation transformiert wird durch die Kraft Gottes in einem Moment. Amen. Ich glaube, dass Gesetze geändert werden können durch die Gebete der Heiligen. Und dann kam dieser Lou Engel und Littleton war, und dann plötzlich kam eine heilige Protestbewegung auf. Die Schüler, die Eltern, die Lehrer, die Gott kennen, fingen an, auf dem Schulhof sich niederzuknien und Gott ihr Leben zu weihen und dieses alte Schulgebet zu beten, was damals abgeschafft worden ist. Und dann kam eine Frau auf Lou Engel zu und sagte, ich gebe dir $100,000, wenn du die junge Generation in Washington D.C. versammelst. Das ist ein Startkapital. Er wusste gar nicht, was er mit so viel Geld machen sollte. Und dann fingen sie an und haben gebetet, Herr, wann und wie? Und dann sind sie zu einem Berater gegangen, eine sehr renommierte christliche Beratungsfirma, Unternehmensberatungsfirma. Und sie hatten $100,000. Und nachdem sie eine Stunde sich dort haben beraten lassen, hatten sie nur noch $90,000. Und der Rat war, bitte, wenn ihr euch vor großem Schaden bewahren wollt, dann setzt dieses Vorhaben nicht um. Erstens, als die Promise Keepers kamen, hatten sie 23 Millionen US-Dollar auf der Bank, um so ein Event zu starten. Zweitens hatten sie so eine Galionsfigur, die in der ganzen Nation bekannt war, irgendein Football-Trainer. So, das heißt, ihr Aufruf, dem wurde ganz anders Gehör geschenkt. Und viertens, wer seid ihr überhaupt und was soll das? Und dann waren sie eingeschüchtert, entmutigt, aber sie haben gebetet und empfunden, nein, wir sollen rufen. Und dann haben sie in 9 Monaten, 400.000 Teenager und Jugendliche nach Washington gerufen, um einen Tag zu fasten und zu beten, so wie es in Joel 2 steht. Und ich war dabei bei dieser Versammlung und das war eine Versammlung, so wie ich sie noch nie zuvor erlebt habe. Die Menschen kamen nicht, die Teenager kamen nicht, um zu konsumieren. Sie kamen nicht, um ein Happening zu feiern, ein Festival, sondern sie kamen, um sich zu demütigen, um Buße zu tun und um zu Gott zu schreien. Und das fing morgens um 6 an. Ich dachte, was soll der Quatsch, warum fängt das nicht an wie jede normale Konferenz, morgens um 10? Nein, sie begannen morgens um 6, es war noch dunkel und ich dachte, gut, da gehe ich hin um 6. Und dann sah ich, soweit mein Auge reichte, alles voller Menschen. Und der Tag war sehr stark und war sehr eindrücklich. Aber viel besser war das, was ich dann hörte an Zeugnissen. Und der Tag hat mich selbst verändert, aber dann hörte ich plötzlich Geschichten wie 2 13-jährige Mädchen, die dort waren, gingen zurück von The Call und ihr Leben wurde verändert. Und die Bibel verheißt in Joel 2, wenn wir uns demütigen, wenn wir zusammenkommen, um zu beten und zu fasten für eine geistliche Wende in unserem Land. Und von dieser Stadt ging schon mal eine Wende aus. Wenn wir zusammenkommen und Gott keine Ruhe gönnen, dann beginnt Joel 3 mit einem Wort, nämlich danach. Aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße auf alles Fleisch. Sag mal, alles Fleisch. Alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure Knechte und Mägde werden Visionen sehen und so weiter. Die Verheißung ist, wenn wir zusammenkommen und ein heiliges Opfer bringen, uns vor Gott demütigen und beten, so dann wird Gott seinen Geist ausgießen. Diese beiden 13-jährigen Teenager-Mädchen kamen zurück in ihre Schule und irgendwie fühlten die sich so geführt. Vorher waren das ganz brave Teenager-Mädchen, so wie man das macht. Man erzählt niemandem davon, was man glaubt, und macht ein freundliches Gesicht. Und plötzlich irgendwie spürten sie ein Drängen des Heiligen Geistes und sie waren in der Mensa und stiegen auf den Tisch. Und dann begann dieses eine Mädchen zu 500 anderen Klassenkameraden und Kameradinnen und sagte: Ich muss euch erzählen von Gott, von Jesus. Und sie predigte das Evangelium. Und dann kam der stellvertretende Direktor, riss sie runter von dem Tisch, weil das ist verboten in Amerika, führte sie in das Lehrerzimmer und schimpfte mit ihr. Und da war wie so eine eisige Stille in der Versammlung. Und dann kam dieses andere Mädchen und nahm diesen Platz ein auf dem Tisch, führte die Predigt zu Ende, machte einen Aufruf und 80 haben sich sofort bekehrt. Amen. Das ist eine Frucht. Das ist eine Frucht davon, wenn wir nicht Joel 2 beiseite lassen. Ich habe so viele Predigten gehört über Joel 3. Aber meine Kinder wissen, wenn ich ihnen sage, bitte esst erst euer Mittagessen auf, danach gibt es einen Nachtisch. Sie wissen, was dieses Wort danach bedeutet. Manchmal habe ich den Eindruck, wir haben das vergessen. Wir Joel 1, da stehen so schrille Dinge wie Heuschrecken fressen alles auf und alles geht zugrunde. Wer will das schon gerne lesen? Und Joel 2, das sind so Dinge, die kosten uns etwas. Aber Gott ruft jetzt in dieser Zeit sein Volk nicht zu einer großen Party, sondern Gott ruft sein Volk in ein heiliges Gelübde, in einen opferbereiten Lebensstil. Und wir kamen zurück nach Deutschland und wir hatten im März ein Teenager-Camp. Und dort war ein Teenager und er hatte einen Traum. Er kam zu mir und sagte, ich habe einen Traum gehabt und den verstehe ich nicht. Und in diesem Traum war eine Versammlung so wie hier und da war dämonischer Widerstand. Und dieser Dämon, der in diesem Traum, der manifestierte sich in einer Person. Und dieser Dämon, der saß da auf dem Stuhl und irgendwie ging das nicht weiter in der Versammlung, weil diese feindliche Macht, die hielt dagegen. Und dann dachte er, kein Problem, ich habe ja was gelernt. Wenn ich irgendwo einen Dämon finde, dann gehe ich auf ihn zu und sage, in Jesu Namen, weiche. Das ist eine gute Idee, oder? Nicht gut? Doch. Oder was hast du gelernt? Und ich weiß nicht, was du machen würdest, so wenn in deiner Versammlung plötzlich so ein Dämon da sitzt. Oder ob du sagst, nee, der sitzt da jeden Sonntag, lass mal. Und dann hat er nochmal gesagt, in Jesu Namen, weiche. Aber nichts passierte. Und dann ging er zurück an seinen Platz und plötzlich sprach Gott zu ihm, geh mal zu dem und schick den mal zu dem Dämonen. Und dann ging der andere Teenager, ein anderer ging zu diesem Dämon und er stand vor ihm und zeigte ihm seine Handflächen. Und der Feind verschwand. Und dann wollte er wissen, was ist da in seinen Handflächen? Und dann schaute er, da waren die Malzeichen von Jesus. Und als er mir diesen Traum erzählte, meine erste Reaktion war, ist ja mystisch. Ich komme nicht aus katholischem Hintergrund und mich spricht sowas nicht sofort an. Aber dann haben wir gebetet und wir haben gemerkt und plötzlich habe ich mich erinnert, ich bin gekreuzigt mit Christus. Schon mal gelesen. Du auch übrigens, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast. Du bist gekreuzigt mit Christus. Wir sehen das immer alles so geistlich. Das bedeutet, wir sind gekreuzigt mit Christus. Und dann haben wir gebetet, was heißt das? Wofür steht dieses Malzeichen? Und Gott hat zu uns gesprochen, das steht für einen opferbereiten Lebensstil. Für einen Lebensstil der Hingabe, des Fastens, der Opferbereitschaft und des Gebens. Amen. Und gerade wir als westliche Christen, so Worte aus 1. Korinther 9, Vers 27, solche Träume, die gehen uns etwas schwer rein, die hören wir nicht so gerne. In 1. Korinther 9 steht, wir laufen auf einer Kampfbahn und wir sollen so laufen, dass wir den Sieg erringen, genauso wie die Sportler draußen in der Welt, und sie enthalten sich von allem, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wie viel mehr sollten wir als geistliche Spitzensportler auf dieser geistlichen Kampfbahn uns nicht von allem enthalten, damit wir einen unvergänglichen Siegeskranz empfangen? Und dann geht das weiter, dann steht da so ein Vers, ich weiß nicht, ob du den ausschneidest und an deinen Spiegel klebst oder in deinem Auto irgendwo einrahmst, dann steht da in 1. Korinther 9, Vers 27, ich aber zerschlage meinen Leib und knechte ihn. Oh, das ist auch mystisch. Aber es gehört zum Evangelium. Ein heiliges Opfer zu bringen, wurde nicht beendet mit dem Tod von Jesus am Kreuz, sondern sein Volk ist ein Volk, was ihm nachfolgt. Amen. Und was genauso bereit ist, heilige Opfer zu bringen, durch Fasten, durch Gebet, indem wir auf ein Mittagessen verzichten und stattdessen beten für einen Aufbruch unter der jungen Generation in unserem Land. Und dann kamen die Worte von Cindy Jacobs und anderen, und sie haben geweissagt über Deutschland, haben gesagt, God will raise up the Nazarites instead of Nazis. Gott wird die Nazireer erwecken anstelle der Nazis. Ja. So, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin schon länger Christ, aber von Nazireern hatte ich noch nichts gehört. Weil es hat auch niemand darüber gepredigt und habe meine Bibel nicht gut gelesen und deshalb hatte ich nichts davon gehört. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht irgendein Stamm aus dem Volk Israel oder sind die Nazarener, die aus Nazareth kommen oder was weiß ich, was das ist. Und dann habe ich geforscht und habe festgestellt, 4. Mose Kapitel 6, die Nazireer, sie legen ein Gelübde ab. Sie enthalten sich von dem Alkohol. Sie enthalten sich davon, berühren nichts Totes. Sie lassen ihre Haare wachsen, das ist nicht schwer für mich. Und sie leben in einem Gelübde und sondern sich für Gott ab. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet all das? Und dann habe ich mir gedacht, naja, Altes Testament, weißt du, Bruder, viele kommen zu mir und sagen, Ben Rainer, deine ganze Nazirea-Sache, alles wunderbar, aber Altes Testament, sage ich, nee, Neues Testament. Ja, wo? Apostelgeschichte 18, Vers 18. Entweder hat der Paulus das Evangelium und diesen neuen Bund, in dem wir leben, nicht wirklich verstanden. Vielleicht war er noch halb im alten Bund, aber ich glaube nicht. Ich glaube, er war eher ein Vorbild. Und dann steht da plötzlich, Paulus hatte ein Gelübde und schor seine Haare. Was hatte er? Ein Gelübde. Und er schor seine Haare, so wie ein Nazireer. Paulus lebte von Zeit zu Zeit in dem Gelübde eines Nazireers. Was tun diese Nazireer? Sie enthalten sich von dem Wein. Warum? Der Wein ist ein Zeichen für die Freude dieser Welt, für den Genuss dieser Welt. Ist ja nicht, dass wir keinen Wein trinken dürfen. Aber sie verzichten freiwillig darauf, sagen, ich bringe ein Opfer, so wie Johannes der Täufer. Er war ein Nazireer von Mutterleibe an. Er brachte ein Opfer, indem er in der Wüste war und sich für Gott absonderte. Und dann plötzlich trat er auf vor den Menschen und er hat in anderthalb Jahren zu wahrscheinlich 1 Million Menschen gesprochen. Er hat getauft am Fließband und er war wild. Ich weiß nicht, wenn du so Vorstandsvorsitzender bist von einer Firma, wenn du dir aussuchen würdest als deinen Wegbereiter. So angenommen, du bist eingeladen zu einem Kongress, du sollst dort sprechen und kannst nicht kommen oder kannst nur den letzten Tag kommen und dann sendest du einen deiner besten Mitarbeiter, wo du weißt, er wird das in deinem Sinne ausführen. Er wird in deinem Sinne dort auftreten. Du kannst ihm vertrauen. So, Jesus hat sich einen Wegbereiter ausgesucht, der ihm am nächsten kam und der am meisten von dem, was Jesus getan hat, wiedergespiegelt hat. Jesus hat sich Johannes den Täufer ausgesucht. Er war ein wilder Mann. Heuschrecken und Honig klebten in seinem Bart und er war unansehnlich mit seinem Kamelhaarmantel. Er passte nicht in das Schema. Aber wenn du Joel 1 liest, dann weißt du, diese Heuschrecken sind ein Symbol für Zerstörung, für Tod, für Gericht und Vernichtung. Und dieser Johannes der Täufer, dieser Nazireer, und das ist diese junge Generation, die Gott jetzt ruft, und die Gott jetzt freisetzt. Sie essen den Feind, sie essen den Vernichter, sie essen die Heuschrecken. So wie Josua und Kaleb, die gesagt haben, diese Feinde werden nur unser Brot sein. Wir werden sie vernichten, wir werden sie essen, sie werden uns nur noch stärker machen. Glaubst du das, dass jetzt eine Generation aufwächst, die bereit ist, so wie Johannes der Täufer, ein heiliges Gelübde abzulegen und alles auf eine Karte zu setzen, extrem zu sein für Gott? Die jungen Leute von heute, die kannst du nicht gewinnen für eine Bewegung Make Love, Not War, sondern sie ist eine Generation voller Gewalt. Sie ist eine Generation, die sucht, Extremes zu tun. Sie geht auf Brücken und springt runter und kurz vom Boden zieht das Seil sie wieder hoch. Sag ihnen, diese Piste kannst du nicht fahren mit den Skiern. Und wen findest du dort? Die junge Generation. In ihnen lebt dieses Wagnis, etwas Extremes zu tun, gewalttätig zu sein. Und Johannes der Täufer war jemand, der gewalttätig war im Geist. Und ich glaube, dass Gott jetzt diese Genetik von Gewalt, von Extremes zu wagen, dass Gott in unserem Land bei der jungen Generation diese Genetik erlöst. Und dann ist es keine Gewalt mehr, die gegen Menschen zielt, die zerstörerisch ist, sondern es ist eine Gewalt in der Kraft des Heiligen Geistes, die wir brauchen, um unsere Nation zurück zu Gott zu führen. Amen. Jesus hat gesagt über Johannes den Täufer: Nur die, die dem Reich der Himmel Gewalt antun, werden es an sich reißen. Und Johannes der Täufer war der Erste, der das getan hat. Was war denn seine Gewalt? Warum hatte er so viel Einfluss? Warum hatte er so viel Vollmacht? Weil er besonders laut gesprochen hat? Weil er besonders wild sich gekleidet hat? Nein. All das sind nur äußere Zeichen. Er hatte diese geistliche Kraft, diese geistliche Gewalt, die nötig ist, um die Festungen des Feindes zu zerbrechen. Vor uns stehen Götzenaltäre, falsche Gesetze und Festungen des Feindes, die die Menschen davon abhalten, dass sie Gott nicht sehen, die die Menschen davon abhalten, dass sie Gott nicht dienen können. Und diese Festungen müssen eingerissen werden durch geistliche Waffen, durch eine Gewalttätigkeit im Geist. Und dieser Lebensstil von Johannes dem Täufer, diese Waffen von geistlicher Gewalt und Macht, das war ein Lebensstil von Fasten und Gebet. Die Jünger von Johannes kamen zu den Jüngern von Jesus und zu Jesus und sagten: Oh, Jesus, wir fasten uns die Seele aus dem Leib, aber ihr esst die ganze Zeit. Wieso? Dann hat Jesus gesagt: Beruhigt euch. Solange der Bräutigam da ist, werden sie nicht fasten. Aber wenn der Bräutigam weg ist, dann werden sie fasten. Amen. Und ich frage dich, ist der Bräutigam da oder ist er weg? Er ist weg. Und weil er weg ist, hat Jesus gesagt: Oh, alleine will ich sie auch nicht lassen, sondern ich sende ihnen einen Trost. Ich sende ihnen einen Tröster, den Heiligen Geist. Amen. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Er ist weg. Und was sagt die Bibel? Wenn der Bräutigam weg ist, dann werden sie fasten. Viele denken immer noch, das Fasten macht mich schwach, aber meine Bibel sagt etwas anderes. Jesus war mit Johannes dem Täufer zusammen und dieser Virus von Fasten und Gebet, der hat Jesus angesteckt. Und das Erste, nachdem er Johannes den Täufer verlassen hat, er ging in die Wüste. Er war angesteckt, er war infiziert von diesem Fasten- und Gebetsvirus. Und dann ging er in die Wüste, so wie Johannes der Täufer. Und dann suchte er Gott und dann betete er und fastete er 40 Tage lang. Und dann kam er zurück. Und was sagt das Wort Gottes? Und Jesus kam zurück aus der Wüste nach 40 schweren Tagen. Und kaum konnte er sich in die Stadt schleppen und dort wurde er erstmal ärztlich versorgt. Nein, die Bibel sagt, er kam zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und ich will dir etwas verraten. Fasten und Gebet erzeugt geistliche Kraft in deinem Leben. Es ist eine Lüge, dass Fasten und Gebet dich schwächt. Fasten und Gebet öffnet eine Kraftquelle, eine übernatürliche Quelle von Kraft in deinem Leben, die deiner Stimme Gewicht verleiht im Himmel. sodass deine Gebete gehört werden. Und das ist das, was wir tun. Und das ist die Vision von The Call. Und dann war dieses Wort, God will raise up the Nazarites instead of Nazis. Diese extremen, jungen, wilden, die ausziehen und die kein Wein trinken, die sich von der Sünde, in Klammern, von den Toten fernhalten, die die Haare wachsen lassen als ein Zeichen ihrer Absonderung für Gott. So all diese äußeren Zeichen, die haben keine Kraft in sich. Aber wenn sie übereinstimmen mit dem Herzen, dann unterstreichen sie etwas. Dann machen sie etwas sichtbar. In sich haben sie keine Kraft. Und dann kommen diese Nazireer und wir haben empfunden, so ein Nazireer-Camp machen zu sollen. Und dann haben wir einen Ort gebucht, die eine Jugendbildungsstätte. Und wir hatten keine Ahnung, was das für ein Ort ist. Und wir haben gerufen, die jungen Nazireer, zu einem Camp. Und dann war ich dort, habe mir den Ort angeguckt, als wir ihn gebucht hatten. Und der führte uns herum und der sagte, ja, das war hier die Ausbildungsstätte der Kampfpiloten in der Nazizeit. Oh, sagte ich, das ist ja heiß. Und dann war da ein Fliegerdenkmal. Und da stand dran, wir toten Flieger bleiben Sieger. Volk, lerne fliegen, so wirst du siegen. Das hat was Prophetisches, oder? Aber ist ein bisschen bräunlich gefärbt, zumindest dort. Und dann gingen wir weiter und dann kamen wir in den Versammlungsraum und dann gingen wir raus auf den Innenhof und dann waren da so Eisentüren und dann fragten wir zwei Pastoren mit mir, was ist denn da drinne? Und dann sagt er, oh, das ist so ein Nazi-Heiligtum. Und dann haben wir gesagt, mach mal auf. Sagt er, oh, ich habe gar keinen Schlüssel. Und dann haben wir gesagt, ja, hol mal. Oh, ja. Und dann ging er los und holte den Schlüssel, kam wieder, machte das auf und der war gar kein Christ. Und dann sagte er zu uns, es wird Zeit, dass dieser Raum entweiht wird. Und dann gingen wir rein. Alles schwarzer Marmor. Direkt unter dem Versammlungsraum, wo wir die Nazireer dann gesammelt haben. Direkt darunter. Alles schwarzer Marmor. Hinten so Kirchenglas. Und auf, mitten in der Mitte des Raums, ein Altar. Und darauf lag ein Soldat in Fliegeruniform. Alles schwarzer Marmor, riesengroß. Und das Einzige, was dort stand, waren diese Worte, Opfer müssen gebracht werden. Und ich glaube, wir haben ein Geheimnis des Reiches Gottes fast verloren. Und das ist das Geheimnis von Gott wohlgefälligen Opfern. Und Gott stellt das wieder her. Er erweckt die Nazireer, die extrem sind in ihrer Hingabe. So wie die Nazis es waren, aber pervertiert, verdreht vom Teufel. Aber jetzt erweckt Gott die Nazireer. Er erweckt die, die von ganzem Herzen bei ihm sind, die ein heiliges Gelübde ablegen, die einen Lebensstil von Fasten und Gebet führen, damit eine geistliche Wende eingeleitet werden kann. Und ich möchte damit schließen, die Nazireer wurden immer dann erweckt von Gott, wenn eine Zeit der Dunkelheit, wenn eine Zeit der Finsternis zu Ende ging. Samuel trat auf und eine Zeit von großer Dunkelheit ging mit ihm zu Ende. Er salbte David und David hat eine ganze Nation zurück zu Gott geholt. Er hat die Herrlichkeit Gottes zurückgebracht. Und die Nazireer sind Vorläufer, die das Ende einer Zeit von großer Dunkelheit einläuten und den Beginn von einem Aufbruch. Simson kam in einer Zeit von großer Dunkelheit. Johannes der Täufer kam nach 400 Jahren Schweigen. Und er hat ein Thema gepredigt, nämlich Buße. Und er hat nicht Buße gepredigt einfach so, sondern er hat Buße gepredigt, weil er wusste, Buße ist dran. Da war viel Sünde. Und die Nazireer sind Vorläufer, die das Ende einer Zeit von Dunkelheit einläuten. Und jetzt, ich lebe in einer Zeit, ich sehe vor meinen Augen, wie viele, viele Dutzende von Teenagern, Hunderte von Teenagern ein Gelübde des Nazireers ablegen. Wie sie einen Lebensstil von Fasten und Gebet, von Heiligkeit, Buße und Hingabe führen. Und in dieser Vision von The Call, da gibt es vier Elemente. Und das ist Buße, das ist Fasten, das ist Gebet und das ist Versöhnung. Malachi 3, Vers 24. Der Fluch über einer Nation kann gebrochen werden, indem die Herzen der Väter sich zu den Söhnen wenden und umgekehrt. Und wir wollen beten heute Nachmittag. Wir wollen unsere Gebete zu Gott senden. Unsere Stimme erheben, dass diese geistliche Decke über unserem Land, dass sie durchlöchert wird. Und dass diese junge Generation, die schon CDs macht mit Liedern, Herr, ich will so gerne an dich glauben, öffne mir die Augen. Wie können wir es wagen zu sagen, die wollen nichts wissen von Gott? Die machen schon Lieder und verkaufen das. Die schreiben bessere Gebete als wir. Da ist ein Hunger draußen, in den Städten, in den Dörfern, in unserer Nation, nach einer neuen Begegnung mit Gott. Und wir wollen diese Bewegung des Heiligen Geistes weiter fördern und dafür beten. Seid ihr mit dabei? Okay, dann steht mal auf. Um ein heiliges Opfer zu bringen. Herr, wir erwarten, dass dein Feuer fällt. So wie dein Feuer auf das Opfer gefallen ist auf dem Berg Karmel. Herr, wir erwarten dein Feuer. Herr, falle mit deinem Feuer auf mein Leben. Herr, falle mit deinem Feuer auf meine Stadt. Herr, komm mit deinem Feuer auf Leipzig. Auf Sachsen. Auf Deutschland, auf die Schweiz, auf Österreich. Herr, sende dein heiliges Feuer. Herr, verzehre die Festungen und Altäre des Feindes. Verzehre diesen Geist der Lust und der Perversion. Und lass mich ein Teil sein von diesem heiligen Priestertum. Reinige mein Herz. Reinige meine Hände. Befreie mich von der Macht der Sünde. Zerbrich jedes Joch in meinem Leben. Und lass mich vor dir stehen mit heiligen Händen. Amen. Geh dich mal hin mit mir. Lass uns demütigen vor diesem Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin vor dir. Herr, bitte vergib mir. Ich wende mich heute zu dir, Jesus. Ich möchte diesen Bund mit dir eingehen, Jesus. Danke für dein Blut, dass es mich reinigt von jeder Sünde. Dass es mich befreit von der Macht des Teufels. Danke, dass du gestorben und auferstanden bist, damit ich leben kann. Und ich gebe dir mein Leben heute. Ich gehöre dir jetzt. Du bist mein Herr. Du bist mein Gott. Ich vertraue dir, Herr. Amen. Und ich zerbreche jedes Joch. Ja, lass uns sie willkommen heißen in der Familie Gottes. Super, dass du da bist. Halleluja. Vielleicht können noch einige Mitarbeiter der Konferenz kommen und mit jedem kurz beten. Halleluja. Wir zerbrechen jedes Joch des Feindes über eurem Leben. Wir zerbrechen jedes Joch der Finsternis, jede Sucht von Alkohol. Wir zerbrechen das in Jesu Namen. Wir sprechen euch frei von der Macht des Todes. Wir sagen, wo ihr Selbstmordgedanken habt, ihr sollt frei sein von der Macht des Todes. In Jesu Namen. Ihr werdet nicht sterben, sondern leben. Lasst uns den Herrn anbeten. Lass uns Jesus feiern hier in Leipzig. Lass uns seinen Namen laut verkünden.
Nationalsozialismus und Antisemitismus. Und ihr alle wart nicht dabei im Krieg. Ihr habt diese Eide und Weihen nicht geleistet. Aber eure Väter oder Großväter waren dabei. Und wenn nicht Buße getan wurde, habt ihr eine Portion davon in euch. Und es ist ein Geist, der Gott in seiner ganzen Fülle widersteht und der selber groß sein will wie Gott. Hitler hat von sich behauptet, er richtet das tausendjährige Reich auf. Und er wollte die ganze Welt beherrschen und unter seine Herrschaft nehmen. Und wir möchten ein Gebet beten, dass der Anteil von Nationalsozialismus und Antisemitismus, der in euch wohnt, den ihr geerbt habt und der euch in irgendeiner Weise geistlich niederhält, dass dieser Geist gebrochen wird. Wir haben diesen Geist sehr häufig gebrochen über Personen und danach haben sie Freiheit erfahren und sich ihr geistliches Leben neu entfaltet. Jesus, wir bitten um Vergebung, dass unsere Väter, Großväter, Väter und unsere Vorfahren sich diesem Geist in Deutschland millionenfach geöffnet haben. Die allermeisten Bürger unseres Landes haben damals gesagt, ich weihe mein Leben dem Führer. Als ich eingeschult wurde mit 6 Jahren, musste ich als erstes mein Leben dem Führer weihen. Es war meine erste Lebensübergabe. Und viele haben an den Sieg des Nationalsozialismus geglaubt. Und sie haben sozusagen ihr Herz damals dem Führer und diesem Nationalsozialismus hingegeben. Und im Namen Jesu bitte ich um Vergebung für unsere Vorfahren, dass sie diese Eide und Weihen geleistet haben. Dass sie gesagt haben, ich gebe alles für den Führer, für Volk und Vaterland, aber nicht für den lebendigen Gott. Und im Namen Jesu trenne ich euch von diesem Geist, der noch in euch sein kann, von euren Vorfahren. Ich binde diesen Geist des Nationalsozialismus, des Antisemitismus über euch. Ich trenne euch von euren Blutlinien, von den Vorfahren. Ich trenne euch von diesen Geistern, die euch geistlich niedrig halten wollen, die in manchen Fällen euch krank machen, die Kopfschmerzen und Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, besonders im rechten Arm, verursachen, weil fast unser ganzes Volk den rechten Arm für Hitler gehoben hat. Und heute fällt es manchen Menschen schwer, den Arm für den Herrn zu heben. Ich breche diesen Hitlerarm. Und alles, was euch noch an diese Zeit des Nationalsozialismus bindet. Und Jesus, ich bitte dich, dass du kommst und das alles mit deinem Blut abwäschst. Dass du dieses negative Erbe jetzt beendest. Und dass du deinen Geist ganz neu in diese Geschwister gibst. Dass sie erfüllt sind von deinem Geist, vom Heiligen Geist, von der Liebe des Vaters und auch von der Liebe zu unserem Vaterland. Dass der Geist der Vaterschaft, der Mutterschaft, der Sohnschaft, der Tochterschaft in euch kommt und dass ihr versöhnt werden könnt mit euren Vorfahrenlinien, dass der Herr sein Wort erfüllen kann, was heute schon mehrfach genannt wurde aus Malachi 3, 24, dass er das Herz der Väter zu den Söhnen und Töchtern, das Herz der Söhne und Töchter zu den Vätern und Müttern kehrt. Dass da nichts mehr dazwischen steht, auch kein Nazist, auch kein Geist des Antisemitismus. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Halleluja. Amen. Wenn der Sohn frei macht, der ist real frei. Ich stehe für eine ganz andere Generation hier. Ich habe den Krieg nicht kennengelernt. Kriegskind. Wiederaufbau, eine Reaktion auf die Führerschaft des Dritten Reichs. Was für eine Reaktion? Rebellion. Rebellion gegen alles, was mit Autorität zu tun hat. Rebellion gegen Eltern, Rebellion gegen die Kirche, Rebellion gegen die Polizei, Rebellion gegen den Staat, Rebellion gegen alles, was irgendwie Autorität ist. Und ich habe das gelehrt, ich habe das gelebt, ich habe das verkündigt. Man nennt das eigentlich Anarchie. Steht für eine andere Generation. Diese Generation hat die Türen aufgemacht, weltweit. Und auch hier in Deutschland für Drogen. Ich habe nicht nur Drogen genommen, ich habe regelrecht missioniert, Drogen zu nehmen. Ich habe sie verkauft. Ich habe andere junge Leute ins Unglück gestürzt und ihre Familien. Das ist meine Generation, die Generation der Blumenkinder. Flower Power, make love not war. Das war nicht so friedlich. Das war nicht so flockig, wie das heute so vermittelt wird mit so einer rosa Brille gegenüber der Vergangenheit. Und wir haben Satanismus und Spiritismus und Okkultismus und New Age. All diese Dinge haben wir proklamiert, ausgelebt. Freie Liebe haben wir das genannt. Freie Liebe und dann freien Sex. Jegliche Norm durchbrochen. Alle Werte durchbrochen. Rebellion, Aufstand, Anarchismus. Und wir haben dafür missioniert. Und schon in unserer Generation haben viele ihren Preis bezahlt. Viele. Viele. Und antiautoritäre Erziehung. Und die Frankfurter Schule. Und vieles, vieles mehr. Rebellion hoch 10. Und durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und er hat mir vergeben. Aber es wird wenig über diese Generation gesprochen. Heute ist es in Deutschland so, dass jeder Schüler, sogar in unserer frommen Stadt Lüdenscheid, jeder Schüler hat mindestens schon einmal Haschisch probiert. Und viele wollen Haschisch freigeben, gesetzlich freigeben, entkriminalisieren. Drogen sind normaler Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Kokain, Heroin, Haschisch, Marihuana, alles Mögliche. Ich kenne junge Leute, die sind heute 19. Die haben ein paar Joints geraucht und dann sind sie in die Psychiatrie gekommen. Ich kenne junge Leute heute, die haben diese alte Musik gehört, ein paar Joints geraucht und dann haben sie sich die Pulsadern aufgeschnitten und sind fast umgekommen. Ich werde damit konfrontiert, wir werden damit konfrontiert, wir arbeiten daran. Und vieles, was da an Verletzungen durch euer Elternhaus gekommen ist, meine Generation, die sogenannte Freiheit ist keine Freiheit gewesen. Die sogenannte Freiheit hat in Versklavung geführt, in Verletzungen geführt, in Depressionen geführt, in Hoffnungslosigkeit geführt. All solche Sachen. Ich habe nicht die Zeit, da noch näher drauf einzugehen. Aber man hört es selten und ich will es hier tun. Und ich will die nächste Generation ansprechen, nach mir und alle, die nach mir gekommen sind. Ich möchte hier öffentlich vor Gott und für euch, möchte ich euch um Vergebung für meine Generation, für die Flower Power Generation, für die Hippie Generation, für die Make Love Not War Generation. Ich möchte euch um Vergebung bitten, dass wir das getan haben, dass wir nicht die Werte Gottes hochgehalten haben und dass wir nicht in der Furcht Gottes...